Ja, herzlich willkommen zum Mauerstraßenwetten-Podcast. Heute mit einem sehr, sehr interessanten Gast. Und zwar haben wir wieder einen externen Gesprächspartner für euch an Land ziehen können und haben Axel Krone bei uns. Axel, wie geht es dir?
Danke, danke, danke. Schön hier zu sein. Geht mir gut.
Sehr schön. Wir haben uns riesig gefreut, dass du Lust hast, dich der Mauerstraße zu stellen und hatten auch tatsächlich sehr, sehr viele Fragen. Für die Leute, die zum ersten Mal den Podcast vielleicht hören, sollte das kurz erwähnt sein. Wenn wir externe Gäste dabei haben, sammeln wir immer Fragen aus der Community, weil wir sind ein Community-Podcast. Und ihr stellt die Fragen an die Gäste, ich bin nur so ein Mittelsmann. Und deswegen, ich kann nichts für die Fragen, ja, ich kann nichts dafür. Ich glaube, es sind sehr, sehr gute Fragen zustande gekommen. Insgesamt über 60 Einsendungen waren es gestern, habe ich nochmal reingeguckt. Also echt viele Fragen. Werden natürlich nicht alle schaffen, aber die besten haben wir genommen. Wir sprechen natürlich über Frontier Markets, wir sprechen über Emerging Markets, wir sprechen aber auch über die Sanktionen gegen Russland. Wir sprechen darüber, dass die USA das Sinnbild des Kapitalismus ist. Wir sprechen natürlich über Tech-Unternehmen und kommen dann am Ende zu unserer berüchtigten Schnellfragerunde, wo es dann auch ein wenig, ich sag mal so, inhaltlich nicht so stark wird vielleicht. Ich habe Lust, Axel, bist du gut drauf?
Ja, let's do it.
Sehr gut. Dann legen wir gleich mal los. Und zwar die erste Frage hat eigentlich schon ein bisschen in sich. Die ist eigentlich böse für eine erste Frage. Aber ich habe mir gedacht, wir machen das jetzt mal so. Und zwar für diejenigen, die dich nicht kennen. Erstmal Schande auf ihr Haupt. Aber wer bist du und warum sollten wir die nächsten Minuten nicht skippen?
Wer bin ich? Ich bin Axel Krone, der ein Zahlenmensch ist und in Länder investiert, die ihr kaum auf der Karte findet und in Unternehmen investiert, die ihr nicht kennt. Das heißt also, wenn ihr die Option habt, jetzt mit euren Kumpels ein Bier trinken zu gehen oder mit eurer Freundin ins Schlafzimmer zu gehen, ich würde das lieber machen, anstatt sich mit mir zuzuhalten. Wer die Möglichkeit nicht hat, ich denke, der kann vielleicht ein bisschen was lernen über Märkte, die viele Leute unbekannt sind.
Sehr cool, okay. Das heißt, wir haben keinen einzigen Zuhörer oder Zuhörerin verloren, so wie ich die Leute kenne. Ihr seid alle noch da, sehr gut. Wir gehen auch gleich ins Eingemachte. Und zwar, Axel, denkst du, Frontier-Märkte sind aktuell unterinvestiert und können sie die Industrieländer in den nächsten Jahren outperformen?
Ja, grundsätzlich muss man sehen, es geht alles in Zyklen und die Schwellenländer Emerging Frontier Market sind seit 10 Jahren auf dem absteigenden Ast. Da konnte man seit über 10 Jahren keinen Blumentopf mitgewinnen. Die meisten Indizes sind auf dem gleichen Level wie vor 15 Jahren, nicht? 2008. Das heißt, und warum? Weil das Geld ist da seit 15 Jahren rausgeflossen. Und es ist ganz egal, ob es Privatinvestoren sind oder ob es die größten Endowments sind, die ganzen Harvards und wie sie alle heißen, nicht? Die haben alle jedes Quartal ihre Meetings und dann müssen sie ihre Ideen vertreten. Und was ist gut gelaufen? Ja, S&P 500, Nasdaq, wo wird das Geld investiert? Da, nicht? Wo fließt es ab? Emerging Markets. Und der Trend ist seit 15 Jahren so fortgeführt, dass die Marktkapitalisierung ist klein, ist kaum einer ist mehr investiert. Ich bin der letzte Mohikaner.
Bei uns tatsächlich ist das Thema ein relativ großes Thema. Ich will da gar nicht zu sehr ausschweifen, aber du hast vielleicht auch schon davon gehört, Mauerstraßenwetten, wir gehen eher ein Risiko ein. Das heißt, wir sehen sowas als große Chance, auch langfristig investiert zu sein. Wir hatten vor 2 oder 3 Wochen, jetzt muss ich lügen, hatten wir einen User da, der sehr in Kasachstan stark investiert war, in Kaspi, in einer Bank dort. Und haben auch mehrere User, die sich da sehr interessieren. Und dadurch, durch ihn kam dann quasi erst der Kontakt zu dir, weil er hat dann gemeint, du, das, was ich da eigentlich, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, hobbymäßig macht auch jemand ganz groß professionell, ja? Und das ist eben der Axel Krone. Und hol den doch mal in den Podcast. Und aber ich habe gar nicht gewusst, dass du bist du wahrscheinlich der bekannteste in dem Bereich? Kann man das so sagen?
Nee, kann man nicht sagen, ich bin unbekannt. Mich kennt keiner. Okay. Ich bin absoluter Nobody und das ist auch gut so.
Okay, sehr cool. Axel, lass uns direkt. Ich habe dich gar nicht gefragt, ist überhaupt okay, dass ich dich duze hier die ganze Zeit? Ich fühle mich gerade ein bisschen schlecht.
Jetzt können wir sowieso nicht zurückgehen.
Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Na, jetzt sind wir schon zu weit drin. Wir haben ja schon gestern mal kurz telefoniert und mir ist das gerade erst gekommen. Ich bin hier die ganze Zeit am Duzen, aber du, ich hoffe, du bist nicht beleidigt. Wir machen einfach weiter. Und zwar die nächste Frage hat es, glaube ich, auch ein bisschen in sich. Wie sehr haben die Sanktionen gegen Russland deine Fonds getroffen? Beziehungsweise wie siehst du hier die Zukunft russischer Aktien in Privatanlegerdepots? Werden die jemals wiederkommen oder kann man das vergessen?
Mich hat das, wir waren ungefähr vielleicht mit 7-8% investiert in russischen Aktien und die sind jetzt praktisch null wert, auf jeden Fall auf dem Papier. In echt gibt es die Unternehmen offensichtlich weiter, die russische Wirtschaft, ich meine, diese ganzen Sanktionen, hurra, hauen mal Putin in den Sack, nicht? Die russische Wirtschaft soll dieses Jahr 2,5% steigen, nicht? Das ist mehr als die deutsche Wirtschaft. Mhm. Und die Firmen, die großen, so etwas wie Sberbank zum Beispiel, hat heute ein neues Allzeithoch gemacht. Und kommt man da zurzeit ran? Nee, kommt man nicht wenn man aus den verfeindeten Ländern kommt. Nicht? Es gibt zwei Gruppen. Es gibt die russlandfreundlichen Länder, das ist halt, und dann gibt es die westlichen Länder. Und zurzeit kann man weder verkaufen, noch kann man das Geld abziehen. Wobei das interessanterweise sind alles diese Sanktionen, die gibt es im Grunde genommen so nicht. Das ist alles selbst auferlegt. Es gibt gar keine Gesetze. Aber es ist, zurzeit von den Banken und den Custodians gehalten wird. Also zurzeit sind die nichts wert, aber du sag niemals nie. Nicht? Wir haben es gesehen. Ich nenne ein Land, wo es Sanktionen gab, ob es der Irak war. Nicht? Da gab es dann auf einmal Oil for Food. Jetzt die Amerikaner reden wieder mit Venezuela. Mhm. Und wenn wir das russische Öl dringend genug brauchen, dann reden wir auch wieder mit den Russen. Die einzigen, die nie was gekriegt haben, sind die armen Kubaner. Aber die haben auch nicht viel zu bieten, außer ein bisschen Rum. Und deshalb, ich würde das nicht vergessen, nicht abschreiben. Und das ist egal, ob Privatanleger oder Institutioneller. Nicht? Mhm. Irgendwann gibt es auch wieder Annäherung, egal wie das passiert und wer da an der Macht ist. Und dann wird wieder geredet.
Okay, interessant. Ich habe tatsächlich dazu eine ziemlich, ich will jetzt nicht lustige Geschichte sagen, aber interessante Geschichte. Ein sehr guter Freund von mir, mit dem ich auch zusammen studiert habe damals. Er hat damals sehr viele Ersparnisse, die er angehäuft hat, auf eine sehr dumme Wette gesetzt. Das war damals auf die Kryptowährung Dogecoin. Das war ein Tag, bevor Elon Musk seinen berühmten Tweet rausgehaut hat, Doge to the Moon, aber er war short. Mit einem sehr hohen Hebel. Hat natürlich alles verloren darauf. Das war seine erste große Wette. Seine zweite große Wette war ungefähr 2 Wochen, bevor die Invasion, oder wie man es nennen will, der Ukraine durch Russland passiert ist, in Sberbank und Gazprom und wie sie alle heißen, da auch mit allem, was er hat, reingegangen, long. So, dann ist das auch alles passiert. Und ich da, wenn der jetzt mir wieder ankommt und sagt, ich habe noch mal eine Idee, eine dritte große Wette, dann weiß ich, was ich machen soll. Er riecht das irgendwie.
Für solche Leute musst du ja warm halten, diesen Goldwert. Ja. Als Kontraindikator absolut Goldwert. Ja.
Aber es freut mich auf jeden Fall, dass ihr mit euren Fonds da nicht so tief, so gut 8%, aber ich meine, im Vergleich zu vielen anderen Fonds, die da auch was gesagt haben, die viel stärker auch in Russland investiert waren. Und da haben ja viele richtig geblutet, glaube ich, oder?
Ja, ich glaube, so ein richtig großer Markt war es nicht. Es war nie wie China oder so. Es war immer schon ein bisschen, alle wussten, es gibt Risiken. Und das, glaube ich, so richtig groß hat keiner verloren, seitdem du hattest so einen expliziten Russland-Fonds.
Okay.
Die meisten Emerging-Markets-Fonds und Global-Fonds, die waren alle in China drin. Nicht? Die sind alle in Alibaba und Tencent.
Okay. Dann liegt es tatsächlich nur an meinem sehr komischen Freundeskreis, weil ich hatte echt viele, die damit sehr auf die Schnauze geflogen sind. Die These war leicht, das größte Land, gute Rohstoffe, ja, was soll da schon passieren? Naja, ich hoffe, du hast recht und dass man da bald wieder investieren kann oder dass man da auch bald zumindest nicht alles komplett abschreiben muss, weil ich glaube, an sich ein sehr interessanter Markt. Wir kommen von einer von. Ich hätte die Fragen vorher vielleicht ein bisschen besser sortieren sollen. Wir kommen jetzt nämlich von Russland in die USA. Ja. Und zwar mit der These, die USA sind das, das sind übrigens alles nochmal, nur um mich hier abzusichern, das sind alles Community-Fragen, außer Community, die dir gestellt wurden, sind ein Teil davon, ich habe vieles auch zusammengefasst, was da der Grund, die Grundstimmung war, als wir die Bekanntmachung gemacht haben, dass du jetzt in den Podcast kommst. Nächste Frage ist auch sehr interessant, und zwar wurde geschrieben, die USA sind das Sinnbild des Kapitalismus. Kann in diesem US-geprägten System überhaupt jemals ein Land die USA wirtschaftlich überholen oder gar in die Nähe kommen?
Ja, ich muss sagen, ich tue mich ein bisschen schwer mit Sinnbild des Kapitalismus. Und ich muss das sagen, als jemand, der selber Amerikaner ist und als jemand, der dort fast 25 Jahre gelebt hat. Mhm. Also, was sie natürlich, und warum ich mit diesem Kapitalismus ein bisschen mehr Schwierigkeiten habe, und wo ich sage, ein Land wie Vietnam ist wahrscheinlich fast kapitalistischer, du hast einen Haufen Oligopole, du hast Firmen, die viel zu viel Geld im Grunde genommen verdienen. Ob es Krankenversicherungen sind, so wie United Healthcare, ob es manche Pharmaunternehmen sind, oder ob es Fluggesellschaften sind, wo es jetzt nur noch was auch immer drei große gibt, die Technologiekonzerne, du hast einfach Firmen, die viel zu viel Geld verdienen für so ein richtig kapitalistisches System. Nicht? Mhm. Diese Gewinne, Gewinnmargen, die Eigenkapitalrenditen sollten eigentlich, wenn es richtig kapitalistisch wäre, wegcompetitive sein. Nicht? Die sollten weniger sein. Sind sie also nicht. Und dazu muss man ja auch sagen, das Land hat einen Haufen Schuld, nicht? Das amerikanische Staatsdefizit ist jetzt 7% pro Jahr, und das ist im Jahr, wo die Wirtschaft boomt. Mhm. Nicht? Wenn du so viel in den besten Zeiten so viel Defizit hast, wie wird das erst, wenn mal eine Krise kommt, nicht? Also das heißt, stell dir vor, du würdest hier 7% Defizit machen und das in die Wirtschaft reinbringen. Mhm. Du leistest 7% und dann gibst allen Geld ohne Ende. Dann wird auch hier die Wirtschaft schneller laufen. Ob es nachhaltig ist, ist eine andere Frage. Und klar, Herr Lindner kriegt Albträume. Nicht? Der Ding muss seinen Porsche verkaufen. Aber das ist also ein bisschen, die amerikanische Wirtschaft ist überhyped und ist auch über mit den ganzen die ist so von Finanzmärkten abhängig. Das ganze Wohlergehen von Amerika, das, wie sagen, kann man, als Deutscher unterschätzt man das. Mhm. Das ist nicht so wie hier, okay, wie jeder Deutsche hat, der ein bisschen Geld hat ein paar Aktien und ein paar Fonds und dann hat er aber auch sein Mehrfamilienhaus und was auch immer noch. Dort, das ganze System hängt von steigenden Aktienkursen im Grunde genommen ab. Das, wo jeder Amerikaner, jeder Klempner, jeder Arzt und jeder Milliardär hat sein ganzes Geld in amerikanischen Aktien. Also, wenn die mal nicht nur steigen und mal nicht nur länger als ein, zwei Jahre fallen, sondern längerfristig, hat jeder Pensionsfonds und eigentlich das ganze System hat dann massive Probleme. Mhm. Kommt jemand an Amerika ran? Ich meine, klar, die haben die Technologiewerte und woher kommt das? Das kommt Silicon Valley und Silicon Valley kommt natürlich, hat den Ursprung in der Verteidigungsindustrie. Sowas gibt es nirgendwo anders und ist auch schwer zu. Und dann kam das ganze Wagniskapital, nicht? Dass die Amerikaner einfach. Die haben halt dickere Eier, nicht? Die wollen riskieren als mehr als die Deutschen. Das ist halt eine ganz andere Kultur. Das ist nicht, ich denke, da kommt keiner hinterher. Aber grundsätzlich, das System ist schon labil.
Okay. Es ist ja immer so, ne? Man sagt da immer, wobei das auch wieder abgenommen habe. Jetzt wollte ich gerade was sagen und ich wollte es im gleichen Atemzug auch wieder zurücknehmen. Ich weiß noch vor nicht mal so wenig Jahren wurde immer gepredigt, okay, wenn man, dass man in Deutschland am Kapitalmarkt investiert, das ist ja eh schon verrückt. Da kann man auch direkt ins Casino gehen, wird man gleich gesehen in der Gesellschaft gefühlt. Habe ich das Gefühl, das ist schon länger so. Hat sich durch Corona jetzt ein bisschen geändert. Es wurde wirklich ein bisschen besser. Und es ging aber auch weg von, du musst einfach alles in den S&P 500 investieren, zu investiere alles in irgendeinen All-World-Fonds, weil da sind auch Emerging Markets vertreten und die sind vielleicht auch ganz interessant als Wachstumsmarkt. Und das Risiko zahlt sich aus. Dann guck auch mal auf Small Caps und so. Ich hab das Gefühl, dass zumindest in der deutschen, also in Deutschland in der Diskussion, was Kapitalmärkte angeht, dass man schon einen Switch gesehen hat von irgendwie, ich sag jetzt mal, investiere in Telekom, ja, und verbrenne die Finger an eine Einzelaktie zu, okay, USA ist Nummer 1, wird immer Nummer 1 bleiben, geh einfach in den S&P 500, wie es auch ein Warren Buffett sagt. Ich meine, was soll der auch anderes sagen, ne? Zu investieren in Allworld und guck vielleicht auch mal auf kleinere Firmen und auch auf Emerging Markets. Also ich finde, man sieht da echt so einen Trend, selbst in Deutschland, hin ein bisschen weg von diesem, wie du es auch gesagt hast, dieses Sinnbild des Kapitalismus. Ich fand das so lustig, ich muss das einfach in die Frage mit aufnehmen. Dass da schon so eine Bewegung von dieser Logik weggeht. Ich meine, klar, wenn man die Marktkapitalisierung anguckt, USA Nummer 1 und wird es wahrscheinlich auch noch ein bisschen bleiben, aber du hast in der ersten Frage ja schon gesagt, warum man hier zuhören sollte. Es gibt auch gute Gründe, warum man auch auf andere Märkte gucken sollte. Axel, wir kommen zur letzten sachlichen Frage, wobei wir auch in den Schnellfragen einige spannende Sachen haben. Und zwar, ich will es nicht vorwegnehmen, aber in den Schnellfragen erfahren wir von dir einfach mal, welche Länder du denn gerade aktuell interessant findest und viele weitere interessante Sachen. Also bleibt auf jeden Fall noch dran, auch wenn das jetzt die letzte offizielle Hauptfrage nächstes Mal sein wird. Und du hast gerade schon ein bisschen darüber gesprochen in deiner vorherigen Antwort, es geht um Tech-Unternehmen, ja. Und wie wir wissen, Tech-Unternehmen sind natürlich Wachstumstreiber an den Börsen in letzter Zeit. Die Frage war jetzt von einem User auf Mauerstraßenwetten, haben denn Schwellenländer überhaupt diese Möglichkeiten, so einen Sektor aufzubauen? Es geht um einen Tech-Sektor. Oder überhaupt anzuziehen? Oder sind Schwellenländer für immer verdammt, billige Werkbank oder Industrienation der Industrienation zu bleiben? Woher soll das Wachstum in Schwellenländern denn kommen?
Ja, das ist eine große Frage. Die Frage ist ja, brauchst du die Prämisse, brauchst du diese Technologie, um Wohlstand zu haben? Oder kannst du, wie hier unsere Freunde im Süden in der Schweiz, mit Uhrentechnologie, die 200 Jahre alt ist, auch reich werden. Vielleicht kannst du damit auch Wohlstand schaffen. Oder mit Dienstleistungen. Ne? Mhm. Aber ich würde sagen, und grundsätzlich, nennen wir überhaupt europäische Technologieunternehmen. Ne? Es gibt nicht viele, die in den letzten Jahren, außer irgendwelche Leute, die mir mein Essen vom Chinesen nach Hause bringen, nicht? Das ist dann aber auch nicht Hochtechnologie, nicht? Dass das jetzt die größte Sache ist. Insofern, und ich könnte Länder nennen, wie zum Beispiel Vietnam, die in den letzten 20 Jahren 7-8% pro Jahr gewachsen sind, also wahnsinniges Wirtschaftswachstum. Und ohne Technologie, einfach die als Werkbank der Welt wahnsinnig viel Wohlstand geschaffen haben. Mhm. Insofern, und wir sehen es auch in Ländern, die schnellst wachsenden Wirtschaften, nicht? Man denkt oft so an China nur oder ich weiß gar nicht, oder was, vielleicht Amerika, aber mal guck, die schnellst wachsenden Wirtschaften, ein halbes Dutzend von den Ländern, die meisten sind in Afrika. Mhm. Und da hilft es, wenn du arm bist, ne? Wenn dein Monatseinkommen $500 ist, auf 550 zu kommen, ne, die 10%, ist nicht so schwer. Vielleicht brauchst du nicht viel mehr als ein Handy, dass du den Marktpreis im Nachbardorf vergleichen kannst. Vielleicht brauchst du nicht viel mehr als ein Moped, dass du eben deine Waren zum Markt fahren kannst in der Hauptstadt, anstatt sie an irgendjemanden in deinem Ort zu verkaufen, ne? Und wenn du halt wahnsinnig reiches Land bist, ist es halt wesentlich schwieriger, schnell zu wachsen. Also Wirtschaftswachstum geht auch ohne Technologie grundsätzlich. Wobei man natürlich sagen muss, dass diese Länder, und das ist dann nicht so unbedingt zum Investieren, aber zum Beispiel die Banken in vielen Ländern, ich denke hauptsächlich an Afrika, aber auch in anderen Emerging Markets, die sagen, ich treffe mich mit den Banken in den Ländern, die sagen, wir wollen gar keine Niederlassung haben. Ich habe gefragt, wie viele Niederlassungen habt ihr? Hat er sein Telefon rausgeholt und sagt, das ist unsere Niederlassung. Niederlassungen sind für uns Kosten. Mhm. Wir wollen die Kunden anders haben. Mhm. Und ja, und klar, Festnetze und solche Sachen, das gab es dann noch nie und wird es dann auch nie geben. Nicht? Das wird einfach komplett übersprungen, dass es alles halt digitales Banking ist. Und denke ich, da gibt es einige Beispiele. Ich meine, ich war jetzt in Indonesien, ich war in Vietnam. Ich musste gar nicht konnte gar nicht mit Bargeld fast zahlen. In Australien sowieso nicht, ne? Ich war heute, nachdem ich meinen dreckigen Jacketten nach 2 Wochen Reise auch zur Reinigung gebracht habe, also ich soll bitte Bargeld zahlen. Ich so, keine EC-Karte, keine Kreditkarte. Und das ist hier nicht in München.
Ja, ja.
Also.
Willkommen zurück.
Ja. Ich denke, das ist ein bisschen Vorurteile, nicht? Was heißt Emerging Markets, nicht? Denn wenn du mal nach musst du gar nicht weg, ich geh mal nach Warschau, nicht? Das ist Polen, ist Emerging Markets, wenn du da hingehst, das fühlt sich aber nicht so an, nicht? Geh nach Saigon oder geh nach in diese Städte, nicht? Dagegen ist Frankfurt ist eine Agrargesellschaft.
Es ist so, ich habe einen sehr guten Freund tatsächlich, der arbeitet aktuell in Warschau schon seit 3 Jahren, bin da öfter mal zu besuchen und alle Sachen, die hier waren, sei es jetzt diese E-Scooter, die irgendwann gekommen sind, oder sei es jetzt auch irgendwie, dass man Uber Eats hat oder die ganzen Lieferdienste, die ganzen ich will jetzt nicht sagen, dass E-Scooter Digitalisierungsbranche ist, aber so diese ganzen neuen Hypes, die immer so gekommen sind, die gab es alle in Warschau schon seit Jahren. Also ich habe mein Freund hat damals mich hier besucht dann zuerst und hat gesagt so, wie kommt ihr von A nach B? Lass das mal bei Uber Eats bestellen oder so. Das war jetzt schon 5 Jahre oder so. Ja, dann muss ich ihm sagen, gibt's halt nicht bei uns. Und dann hat er so, ich habe versucht, deine Adresse in Google Earth anzugucken, hat nicht geklappt. Ich denke so, ja. Und ich würde mal behaupten, Frankfurt ist da jetzt auch nicht so schlimm, aber es ist doch sehr sinnbildlich für, ich glaube, ein Land, das Digitalisierung ein bisschen verpennt hat und teilweise noch ein bisschen schläft.
Ja, ich denke, auf jeden Fall sollte man nicht auf die anderen runtergucken. Ne? Ja. Und man weiß gar nicht, wie das geht.
Ja, das auf jeden Fall.
Ist das mit Digitalisierung in vielen Ländern besser und man sieht es halt einfach an den Zahlen. Ich meine, weißt du, du bist in Ländern und ich reise viel und ich reise immer wieder dahin und siehst du, Mensch, da wo gestern noch oder vor 5 Jahren noch so ein kleiner Markt war, auf einmal ist da ein McDonald's, auf einmal ist da ein Starbucks und du siehst da junge Leute, die für $4 eine Tasse Kaffee schlürfen, wo die Eltern noch für $4 am Tag davor gearbeitet haben und du siehst einfach, es ist offensichtlich Wohlstand da. Mhm. Nicht überall, aber wenn du die Nachrichten liest, denkst du, überall ist Armut und Krieg, sobald du aus Deutschland rausgehst, nicht? Aber wenn du da bist in den Ländern, ja, dann siehst du einfach, wow, okay, hier läuft was.
Ja, absolut. Max, ich habe jetzt ein paar Fragen vorgezogen. Ich habe die aus den Schnellfragen jetzt mal rausgenommen währenddessen, weil ich finde, das sind eigentlich schon noch gute Fragen, die ich gerne im Titel auch hätte als Hauptfragen. Wir kommen zur nächsten. Du merkst, wir sind sehr flexibel hier im Podcast. Das hattest du bestimmt auch noch nicht, oder? Nein, weil ich habe mir einfach gedacht, während wir gerade so gesprochen haben, habe ich mir gedacht, du, das sind eigentlich Fragen, die müssen im Titel, die dürfen nicht unter Schnellfragen abgestempelt werden, weil das sind elementare Sachen, die, glaube ich, auch sehr aufbauen auf dem, was du bisher gerade gesagt hast. Und zwar wollte jemand unbedingt wissen, welche Länder du denn spannend findest aktuell. Also wo siehst du aktuell das größte Potenzial auf Wachstum oder welche Länder findest du aktuell spannend, wenn es denn jetzt nicht die USA oder Deutschland sind?
Ich war gerade in Indonesien, habe da auch einige Investments und das Land mag ich sehr gerne. Mhm. Indonesien ist ein großes Land, ein riesiges Land. Ich glaube, das viertgrößte von der Bevölkerung, 275 Millionen Menschen, sind muslimisches Land, aber sind liebe Moslems. Man kann da überall ein Bier trinken und es ist schön, da zu sein. Und haben Haufen Rohstoffe Und anders als manche andere Länder, die Rohstoffe haben, Russland ist ein Beispiel, ne, wo das dann in wenige Taschen geht, oder Nigeria oder so, hast du das da, wo das ganze Land davon profitiert und wo du auch einen Präsidenten jetzt hattest, der aktiv dafür gesorgt hat, dass diese Rohstoffe nicht nur exportiert werden und dann irgendjemand kriegt ein bisschen Geld und ganz wenig Arbeitsplätze, sondern dass möglichst viele Arbeitsplätze damit geschaffen werden und neue Industrien. Mhm. Zum Beispiel, es gibt Goldvorkommen in Indonesien. Du kannst aber nicht einfach jetzt das Gold schürfen, Goldbarren, was auch immer, exportieren, sondern du musst das Gold in Schmuck verwandeln. Du darfst nur Schmuck exportieren.
Okay.
Dass dann eben in der dass dann einfach Tausende von Juwelieren einen Job haben.
Mhm, interessant.
Und
okay.
Das wird dann nach Indien zum großen Teil geschickt, verkauft.
Ah, okay.
Oder es gibt diese ganzen Batterierohstoffe, nicht? Das ganze Kobalt, Nickel, Kupfer gibt's auch alles. Aber du kannst nicht wie andere Länder, Südamerika, das einfach das nur abbauen, sondern du musst auch den ganzen Raffinerieprozess dort machen. Mhm. Du musst also Value-Added im Land machen.
Mhm.
Und ich denke, und damit sind sie nur einen Schritt davon entfernt, dass sie auch sagen, oh, übrigens, ihr müsst vielleicht auch die Batterie gleich bei uns im Land machen. Dürft das nicht exportieren oder vielleicht auch,
ja, übrigens, genau.
Wenn ihr die Batterie macht, oh, übrigens, ihr müsst den BMW auch gleich bei uns noch zusammenschrauben. Ne? dass die aktiv das nutzen. Ne? Die haben Leverage und die lassen das sagen, nicht wie früher, okay, wir exportieren die Rohstoffe und das fließt alles auf ein Konto in der Schweiz.
Mhm.
Und dazu gibt es da Firmen, die sehr profitabel sind, die wachsen, die Bevölkerung wächst ein bisschen jung, demografisch sehr attraktiv. 5% wächst sie, die Inflation ist niedriger als in Deutschland. Und ja, gibt es Unternehmen, die wachsen mit einstelligen KGVs und das mag ich sehr gerne, das Land.
Okay, interessant, Indonesien, aha. Wir kommen zur nächsten Frage, und zwar, es geht um Investments im Nahen Osten. Was hältst du davon oder wie stehst du dazu?
Ich habe nie viel in der Region investiert. Ich habe nie viel günstige Aktien gefunden, mit der Ausnahme von Ägypten. Aber Ägypten, das ist auch so ein Land, was viele Probleme hat und auch mit so einer Militärdiktatur, wo die Hälfte der Journalisten da im Knast sitzen. Nicht? Also man hat kein richtig gutes Gefühl, dort zu investieren. Und die ganzen anderen Länder, die Unternehmen wachsen nicht so gut und sind meistens auch nicht so billig. Mhm. Das ist so okay, aber ich war nie wirklich euphorisch, in Saudi-Arabien, Kuwait oder Jordanien zu investieren.
Mhm.
Ich war jetzt gerade in Katar vor ein paar Tagen und auch da, Unternehmen mit KGV von 12 und von 15, die 2-3% im Jahr wachsen. Nicht? Damit muss ich nicht in den Orient fahren. Nicht? Solche Unternehmen finde ich auch hier in Deutschland.
Sind das so Metriken, die du für generell immer gern anguckst, also KGV und allgemein Wachstum des Unternehmens? Sind das so, wo du...
Ja, du, ich denke drüber nach, nicht, nicht über Aktien per se, sondern Unternehmensanteile, die Cash generieren und dann wie vielfache von diesem Cashflow muss ich bezahlen. Nicht? Wenn das Unternehmen eben, was auch immer, 100 Millionen Cash im Jahr verdient, was muss ich für diese 100 Millionen? Nicht? Würde die für 500 Millionen oder muss ich eine Milliarde zahlen? Und dann, klar, ich zahle nicht eine Milliarde, sondern ich kaufe 1% davon, was auch immer sein mag. Nicht? Aber das ist so mein Anker, nicht? Das ist eben das für mich leichter, dass ich in Unternehmen investiere. Ich bin als Value-Investor, ich bin super, bin sehr unkonventionell, aber ich bin auch im Grunde genommen stockkonservativ und langweilig. Ich habe Schiss, Geld zu verlieren. Und für mich ist es wichtig. Und weißt du, wenn du halt weißt, ist das für die Firma die x Millionen in Profiten und dann weißt du schon, okay, davon wie viel zahle ich für diese Profite? Und dann, wenn die Aktienpreise fallen, dann im Zweifel kannst du dann auch nachkaufen. Dann weißt du auch nicht mehr oder weniger als alle anderen. Du siehst, okay, gut, sie ist einfach billiger geworden.
Mhm,
damit
ja, klar,
ist das Risiko geringer geworden.
Das ist wie beim Black Friday, oder? Alles 50% off. Also hoffentlich nicht 50, aber...
Ja. Nur bei Aktien will keiner, nicht? Bei Aktien will der lieber...
Bei Aktien flippen alle aus und verkaufen, aber wenn im Mediamarkt der Fernseher nur noch halb so viel kostet, rennen alle die Bude ein, ja?
Ja, aber das ist ja der Moment, da laufen alle in die falsche Richtung, ja?
Ja, du, glaub mal, wenn Zalando jetzt irgendwie meine Freundin eine E-Mail rausschreibt, hier hast du einen 20% Gutschein, dann ist sie heute noch in der App und schaut sich da was an. Aber wenn jetzt irgendwie wenn ich einen Margin Call bekomme und, okay, schlechtes Beispiel. Aber wenn mir mein Broker dann irgendwie sagt, okay, wir haben hier eine kleine Krise, weil, keine Ahnung, in China ist ein Sack Reis umgefallen, deswegen ist Alibaba jetzt minus 20%, dann denke ich mir nicht, oh, okay, muss ich nachkaufen. Also ich denke es mir schon, weil ich natürlich mittlerweile auch meine Erfahrungen, mein Lehrgeld bezahlt habe an der Börse und weiß, dass fallende Kurse sind Einkaufskurse, aber normalerweise sieht man das nicht so und das ist eigentlich echt blöd.
Das ist faszinierend, ja, faszinierend.
Das ist, ich glaube, ganz interessant, also so viele sagen das auch so in einem anderen Bereich, also viele Unternehmen, die irgendwie neue Produkte rausbringen, die jetzt, sage ich mal, Influencer getrieben sind, ja, die haben bewusst am Anfang einen sehr hohen Preis, weil sie dann einfach irgendwelche Aktionen raushauen, wo es dann irgendwie 70% Rabatt gibt und dann flippen die Leute aus und sagen, wow, 70% Rabatt. Aber dass es der Anfangspreis einfach so überteuert ist, da denkt irgendwie keiner nach. Das ist eine komische, wir sind komisch manchmal, glaube ich.
Ja, du, das ist meine Frau auch. Wenn die einkaufen geht und was im Angebot sagt, oh, ich habe $200 gespart. Ich sage, oh, wie viel hast du denn ausgegeben?
Ach, ich glaube, wir haben die gleiche Frau, weil ich höre das auch immer. Ja, das ist immer so. Ich habe heute wieder $200 gespart oder Euro gespart. Ich denke mir so, ja, wie viel hat es denn gekostet? Dann denken wir, ich bin zu Hause geblieben, ich habe nichts gekauft, ich habe 100% gespart. Aber
genau.
Dafür, kommen wir mal wieder weiter. Wir haben nämlich noch einiges an Fragen und ich weiß, deine Zeit ist natürlich auch begrenzt und wir wollen noch so viele Fragen abarbeiten wie möglich. Jemand wollte unbedingt wissen, wie du mit dem Problem umgehst, dass natürlich die Marktliquidität bei Handelsumsätzen in Schwellenländern sehr gering ist. Also, dass es einfach ein Problem gibt aufgrund der Liquidität. Da ist natürlich die Aktien von der kasachischen Bank oder wie auch immer, sind natürlich nicht so liquide wie jetzt ein Amazon, wie ein Apple und so weiter. Wie gehst du damit um? Also ist das Chance, Risiko für dich?
Oh, ich denke, für mich, ich sehe es als Chance. Ich meine, das ist auch, weil ich kleine Fonds manage, relativ wenig Geld. Ich kann in solche Aktien investieren, nicht? Und das ist ja auch der größte Vorteil von Privatinvestoren, nicht? Dass du mit Liquidität, du brauchst weniger Liquidität und du als Privatinvestor ist es schwachsinnig. Ich wahrscheinlich jetzt Hälfte legen jetzt auf, nicht? In Apple zu investieren, nicht? Weil du hast da keinen Edge. Ja. Wenn du irgendwas im S-Tax oder was auch immer, einen Nebenwert in Österreich kaufst, den viele Professionelle nicht kaufen können, nicht? Da hast du absoluten Vorteil anderen gegenüber. Und insofern, ich brauche genug Liquidität, dass ich 1, 2, 3 Millionen Dollar irgendwie davon kaufen kann, von der Position über einen gewissen Zeitraum. Aber ich will dann ja nicht eine Woche später wieder verkaufen. Das ist das Unternehmen und ich hoffe, dass ich die in 2, 3 Jahren zum doppelten Preis verkaufe. Funktioniert das immer? Nee, funktioniert selten nicht. Aber das ist erstmal der Anspruch. Ich will nicht 10% pro Jahr verdienen. Nicht? Dann dafür ist das Risiko zu groß. Da muss ich nicht irgendwie in den afrikanischen Busch gehen, um 10% pro Jahr zu verdienen. Du musst wirklich viel Geld haben, verdienen wollen und das Potenzial auch sehen. Dass die Aktie so wahnsinnig günstig ist und dass du dir dann sagst, okay, das wird was. Und dann eben musst du richtig liegen und dann kannst du auch leicht verkaufen. Nicht? Aber Liquidität ist grundsätzlich ein Problem und geht wieder zur deine Eingangsfrage, nicht? Die Märkte sind kleiner geworden, Geld ist aus den Märkten rausgeflossen und die Liquidität hat in den letzten 10 Jahren dramatisch abgenommen, außer Frage.
Okay. Wir kommen jetzt, ich sag mal, zur letzten wirklich Hauptfrage, inhaltlich großen Frage, bevor wir auch in die Schnellfragen dann reingehen, aber die war einfach, die hat es, finde ich, verdient, dass sie getaggt wird in der Podcast-Beschreibung. Und zwar, wir haben jetzt viel gehört, Emerging Markets, Frontier Markets, interessante Märkte, wo es auch Wachstum gibt, wo man auch gut investieren kann. Sonst würdest du es natürlich auch nicht machen. Aber was hilft das jetzt für den Privatanleger? Also welche Broker können wir denn als Privatanleger nutzen, um in Frontier Markets oder Emerging Markets zu investieren?
Bin ich überfragt. Ich weiß nicht, wer es macht. Ich glaube, es ist schwer. Mhm. Und ich meine, realistisch musst du halt ein bisschen Arbeit dir machen. Du musst wirklich, entweder gut, du schummelst und kaufst dir einen Fonds oder kaufst dir einen ETF, aber davon ausgehen, dass du dir Einzelaktien kaufen möchtest, dann würde ich wahrscheinlich zum größten, du siehst was in Polen, in Warschau, was auch immer, und dann recherchierst du und dann musst du bei in Polen ein Konto eröffnen und dann Geld überweisen. Und das dann, ja, und dann kaufst du die Aktien, nicht? Das ist wahrscheinlich nicht über Consors. Es geht, glaube ich, auch nicht über Interactive Brokers. Also es ist möglich, aber es ist ein bisschen mit Arbeit verbunden.
Mhm, okay. Das heißt, du würdest da jetzt auch nicht irgendein deutsches Produkt empfehlen wollen, wo Anleger einfach darüber mit Gebühren vielleicht auch trotzdem, wenn sie jetzt nicht gerade ein Konto in Indonesien, einen Broker in Indonesien eröffnen wollen, um da in die Aktien reinzukommen, irgendwelche Produkte, wie man es vielleicht gleich machen kann, dass es wahrscheinlich nicht über Trade Republic und Scalable geht, sondern dass man da vielleicht einen richtigen Broker braucht wie E-Trade oder Interactive Brokers, hätte ich jetzt zumindest erwartet, oder TD Ameritrade Trade, glaube ich.
Ich habe bei Interactive heute Morgen geguckt, Monchi, und die waren nicht in Indonesien dabei. Die waren im zumindest nicht für europäische Investoren. Mhm. Da waren Taiwan und Südkorea und selbst, aber Thailand kannst du auch nicht. Aber du wirklich, ich würde für die wenigen, die jetzt hier zuhören und die sagen, oh geil, das finde ich so geil, nicht? Du musst dann eigentlich auch ein bisschen Spaß dran haben. Als ich angefangen habe, das zu machen, das war über 20 Jahre her, da war ich mit meiner Freundin, jetzt sind wir verheiratet mit ein paar Kindern, nicht? Da sind wir nach Asien gefahren und sie dachte, oh, jedes Land, in dem wir reisen, gehen wir wieder zur Bank und machen ein Konto auf. Aber du musst dann einfach auch sagen, wow, das, wie faszinierend das ist, nicht? Wenn du nach Thailand fährst und eben nicht nur nach Phuket an Strand und Bier trinkst, sondern sagst, Mensch, ich gucke mir ein paar Firmen an und ich gehe zur Bank und ich unterhalte mich mit Leuten und du erfährst so viel mehr. Und das ist so spannend, wenn dich Wirtschaft interessiert. Und dann siehst du, wie das geht und dann machst du ein Konto aus halt in Bangkok. Und danach bist du da 3-4 Tage geschäftlich unterwegs und danach gehst du an den Strand. Und danach hast du ein ganz anderes Verhältnis zu Thailand und hoffentlich verdienst du Geld und wenn du kannst auch nicht wieder so, willst auch nicht so schnell verkaufen, wenn es gut läuft, nicht? Nach 3-4 Jahren fliegst du nochmal hin und verkaufst deine Aktien das vielleicht, oder lässt dir das Geld wieder überweisen, wenn du keine Lust mehr hast. Also das musst du ein bisschen cool mit Abenteuer das Ganze verbinden, ein bisschen Spaß dabei haben.
Das hört sich echt cool an, dass irgendwie da, anstatt dass man da irgendwelche Souvenirs mitnimmt, nimmt man da vielleicht ein paar Bankkonten mit, die man eröffnet hat, oder? Ja. Andere zeigen dann irgendwie so ihre Fotos, guck mal, wir waren in Phuket, wir waren wo auch immer, hier an dem Strand. Ich dachte so, guck mal, ich habe das und das Konto eröffnet dort mit der und der Bank. Das gefällt mir. Oh Mann, Axel. Wir sind schon soweit. Wir kommen zu den, ich will nicht berüchtigten, aber zu unseren schnellen Fragen kommen. Muss aber jetzt nichts heißen. Kannst natürlich auch mehr Zeit nehmen, die zu beantworten. Aber es sind generell Fragen, die man eigentlich eher auch schneller beantworten kann, wo wir jetzt vielleicht nicht viel zum Diskutieren haben, sage ich mal. Die erste ist relativ interessant, weil die habe ich mir auch gestellt, die Frage. Und zwar, bitte aber auch ehrlich sein. Kanntest du Mauerstraßenwetten vor dem Podcast?
Nein, kannte ich nicht.
Okay. Okay. Hast du schon mal, jetzt die zweite, hast du schon mal moldawischen Premium-Wein getrunken? Das ist eine kleine Anspielung. Ich habe es dir gestern schon mal erzählt. Wir hatten eine sehr interessante DD bei uns von einem Investor, der in Moldawien, in Pukeri Wineries investiert ist. Hat das auch über Umwege geschafft und war auch schon im Podcast und hat da auch die These aufgestellt und warum man da investiert sein sollte und so weiter. Kennst du das Unternehmen? Hältst du was davon oder?
Keine Meinung zu, kenne ich nicht. Ich habe Weine und in Georgien gesehen, getrunken und ich habe mich mit Weingut in Montenegro getroffen, an der Aktie da, aber Moldawien war ich noch nie und war noch nie an der Börse, kann ich nichts zu sagen.
Okay, schade. Was hältst du von Kasachstan und Kaspi? Hatten wir auch schon kurz mal gesprochen.
Ja, Kasachstan ist ein interessantes Land. Kaspi ist eine faszinierende Firma, weil sie wahnsinnig stark wächst und vielleicht, also ich glaube, ich bin kein Experte, aber es muss eines der profitabelsten Unternehmen überhaupt sein. Mhm. Und mir kommt es fast schon, also wenn ich sage, mir ist das fast schon ungeheuer, wie schnell sie wachsen in einem Land, was relativ klein ist, nicht? 20 Millionen ja. Menschen. Kasachstan ist nett, weil besonders Spezialität ist Pferdefleisch, wenn man da in Restaurants geht.
Okay.
Wenn man hinfährt, sollte man im Sommer hinfahren. Die Hauptstadt ist die kälteste der Welt.
Okay.
Und ich selber habe die Halyk Bank, die auch in London notiert wird, im Portfolio, hat ein KGV von 2,5 und Dividende von 18%.
Wow.
Kaspi hatte ich mal, aber nicht als Investment, sondern mehr als Tourist.
Als Tourist, okay, wow, interessant. Das hört sich schon mal gut an. Die nächste Frage ist ein bisschen blöd. Ich fühle mich immer so blöd, dass solche Fragen so so Erfahrenen und Leuten aus der Industrie zu stellen. Aber die wurde sehr hoch gewotet bei uns und deswegen muss ich sie stellen. Wie oft pro Woche gehst du ins Gym?
Also ich mache so vielleicht 5-mal in der Woche Sport.
Ja, ja, okay, ja. Cool.
Mal nicht in den Gym, mal gehe ich joggen, mal gehe ich auf die Rudermaschine, mal gehe ich bouldern. Also ich probiere rauszukommen.
Cool. Ja, das ist bei uns, hat sich jetzt so ein Trend etabliert, dass alle jetzt immer, um sich gegenseitig zu motivieren, immer in der Früh vor der Arbeit ins Gym gehen und dann bei uns in einem täglichen Faden reinschreiben, guten Morgen, ich bin jetzt im Gym und zack, zack, zack. Und das,
ja.
Aber ich finde auch, also ich glaube, es ist enorm wichtig, dass man auch einen geistigen Ausgleich, will ich es jetzt nicht nennen, aber wenn man sich viel geistig betätigt, glaube ich, darf man das Körperliche nicht vergessen, sondern muss auch auf seinen Körper achten, weil ansonsten bringt dir das ganze Geld natürlich auch nichts, wenn du irgendwie mit 40 einen Herzinfarkt hast.
Du, waren doch schon die alten Römer oder Griechen, nicht? Gesunde Körper, gesunder Geist im gesunden Körper. Ich denke auch, man muss geistig top sein, aber das hilft, wenn man sich körperlich auch gut fühlt.
Ja, top, super. Die nächste Frage, die meinte ich eigentlich. Gibt es eine geheime Telegram-Gruppe, in der sich Hedgefondsmanager über Privatanleger lustig machen und werden wir eingeladen?
Die gibt es natürlich nicht.
Ah, schade.
Ja, das Geschäft ist zu schwer. Jeder kämpft jeden Tag. Ne? Es ist Nahkampf und es ist schwer und es ist wahnsinnig viel Konkurrenz und
okay.
Du wünschst doch keinem irgendwie was Böses, was Schlechtes. Ne? Jeder hat mal ein gutes Jahr, schlechtes Jahr, gute und schlechte Trades. Mhm. Also, nee, ich sehe das mir alles. Eine Gruppe von Leidensgenossen, die zusammen probieren, nicht, das Ziel zu erreichen. Aber das ist ohne Schadenfreude. Seitdem jemand haut ganz groß auf die Kacke. Nicht? Das ist klar. Wenn der da mal runterfällt, da sind wir nicht traurig.
Okay. Oder so. Gut zu wissen. Ihr habt es hier gehört, Leute, ihr könnt aufhören zu fragen. Es gibt keine geheimen Telegram-Gruppen. Zwinker, zwinker. Nein, Spaß. Zur nächsten Frage. Nutzt ein Axel Krone auch Hebelprodukte in seinen Investments, in seinen Fonds? Also, oder auch einfacher gefragt, wie groß war denn dein größter Hebel, den du jemals benutzt hast?
Ich benutze keinen Hebel. Ich bin immer Netto-Cash. Kein Hebelprodukte, kein Leverage, kein gar nichts.
Okay. Marc Stoch hat das gut gesagt. Er hat gesagt, er ist zu reich für Hebel.
Du, ich bin zu ängstlich. Ne? Das Problem ist mit Hebelzertifikaten. Das Schöne ist ja mit den Aktien, selbst wenn du Fehler machst, mit der Zeit werden die Fehler manchmal wieder, aus dem Fehler wird eine richtige Entscheidung. Und mit Hebelprodukten, es ist ja ein Nullsummenspiel. Ne? Jemand anders ist auf der anderen Seite, was bei der Aktie nicht so ist. Ne? Da können alle die Aktie haben und alle. Und wenn du long warst, Apple, ne, haben 1 Milliarde Menschen, ne, haben da seit 20 Jahren Geld verdient. Bei Hebelprodukten, ne, jemand anders, du bist long, jemand anders ist short und musst dich auszahlen. Und du musst halt das Timing auch reich hinkriegen. Ne, bei Hebelprodukten, bei den ganzen Optionsscheinen, deshalb ich muss sagen, ich bin da zu ängstlich und ich werde dann lieber ein bisschen langsamer reich.
Die nächste Frage, glaube ich, schließt das auch mit ein. Jemand wollte wissen, ob du was so von Leveraged ETFs hältst, aber hat sich dann wahrscheinlich erübrigt, oder?
Ja, ich meine, langfristig sind die Dinger ja katastrophal. Und die gehen ja alle ganz schnell auf Null. Das ist ja nur als ganz kurzfristiger Trade über wenige Tage. Also nein, halte ich. Für mich ist es. Du, es ist aber ist für alles. Wenn du ins Casino gehen willst, dann ist das super. Und dann, warum nicht? Aber es ist halt kein Investieren. Es ist Spekulieren, was auch erfolgreich sein kann und was auch schön sein kann und lustig. Aber es ist nichts, wo ich irgendwie, wovon ich Ahnung habe.
Okay, interessant. Okay. Wir kommen zur letzten Schnellfragerunde und dann haben wir es auch schon geschafft. Ich bin ehrlich gesagt gerade ein bisschen traurig, weil ich habe das Gefühl, ich hätte mit dir noch über Gott und die Welt reden können über 2 Stunden. Ich glaube, Kapitalmarkt war wahrscheinlich das langweiligste Thema, was wir hatten, weil wir haben so viel von deinen Reisen gehört. Ich hätte da irgendwie gern noch in die Richtung dich komplett ausgefragt. Aber vielleicht passt ja die letzte Frage ein bisschen dazu, Axel. Und zwar wollte jemand wissen, wie bist du denn eigentlich dazu gekommen, dich für Indonesien zu interessieren, dich für Emerging Markets zu interessieren oder in Schwellenländer zu investieren? Wie kam es dazu?
Ich hole ein bisschen aus.
Gerne.
Also ich war bei Morgan Stanley in den USA als Broker tätig oder Verkäufer von irgendwelchen für reiche Leute, nicht irgendwelche High Net Worth Individuals, habe ich die dann beraten, wie immer man das nennt, auf jeden Fall glorifizierter Verkäufer. Und habe dann gesehen, dass in Vietnam, die haben gerade mehr oder weniger eine Börse gestartet und die war wahnsinnig billig. Und das war jetzt 2002 oder sowas. Und ich war dann, damals gab es an der Börse 12 Unternehmen, heute gibt es 1500 oder sowas. Bin dann eben dort mit Freundin hingeflogen, habe mich gar nicht getraut, meine Morgan Stanley Visitenkarten da zu zeigen, weil die wussten gar nicht, dass ich da bin, sondern habe dann meine eigene Visitenkarten noch gedruckt auf dem Drucker und ausgeschnitten kreuz und quer und bin dann mit so einem Dreirad zu den ganzen Meetings gefahren und habe gesagt, hier, zeig mir, was ihr macht. Und ich war dann einer der ersten ausländischen Investoren in dem Markt überhaupt.
Wow.
Und habe alle Unternehmen gekauft, die ein KGV von 5 hatten und eine Dividende von 10%. Und habe meine ganzen Ersparnisse, was damals sehr wenig war, habe ich dann da investiert. Und habe das Geld dann auch über die Jahre, war sehr erfolgreich. Und auf jeden Fall bin ich aus Vietnam zurückgegangen, habe da von meinem Chef erzählt bei Morgan Stanley. Der dann gesagt, oh Gott, Vietnam, der wusste, der war auch da längst. Da wurde, als er da war, wo haben sie noch auf ihn geschossen?
Okay.
Er war nicht Platoon-Leader im Vietnamkrieg und der hatte andere Erfahrungen und der hat gesagt, wenn ich irgendeinem Kunden je davon erzähle, dann muss er mich leider rausschmeißen. Und dann wusste ich, dass das nicht mehr das Richtige ist für mich und dann habe ich gesagt, okay, dann gründe ich diesen Krone-Fonds, habe so einen amerikanischen Investment-Hedgefonds dann gegründet. Und da habe ich dann angefangen und dann habe ich, was ersten Investments war, eine Microcap-Firma in Botswana, die sehr billig war, und eine Fonds von der französischen Telekom-Firma, eine Tochter in Senegal.
Hallo? Die sehr jetzt bist du wieder zurück.
Und so habe ich dann angefangen und dann bin ich ein bisschen auch süchtig geworden, nach diesen relativ armen Ländern da mich mit Unternehmern zu treffen, die einfach so viel Bock haben, noch Geld zu verdienen. Und die Leute sind hungrig und haben nicht buchstäblich, aber hungrig nach Erfolg.
Ja.
Da reden sie nicht von Work-Life-Balance oder solche Sachen oder von Gendern und Klima, sondern sie reden einfach nur, wie können wir mehr Geld verdienen? das macht einfach Spaß.
Ja, das glaube ich.
Deshalb, ich habe auch Investments mal mehr in den USA oder in Kanada, aber mein Herz ist im Grunde genommen auf kleinen Plastikstühlen Bier zu schlürfen, Nudelsuppe zu trinken und damit lokalen Unternehmern mich zu unterhalten.
Cool, richtig cool. Wow. Axel, ich bin hin und weg. Du hast einen neuen Fan, wenn man das so sagen darf, weiß ich nicht.
Du, herzlichen Dank, super. War eine große Ehre. Ihr habt ja einen großen Ruf und passt ja wahrscheinlich nicht ganz so rein, weil meine Investmentstrategie ein bisschen anders ist. Aber ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Du, ich glaube, Einige hat es gut abgeholt. Wir hatten letzte Zeit immer mehr Diskussionen immer um so Emerging Markets und so weiter. Du hast einige hart getroffen mit deiner Aussage zu den Big Caps. Bin mal gespannt, wie das da ankommt. Aber gut, klar, wenn man nur positives Feedback bekommen würde zurück, wäre es auch irgendwie langweilig. Dann wäre es auch irgendwie falsch, glaube ich. Weil, ich weiß nicht, ich sehe das immer so im Leben, wenn mir alle sagen, das, was du machst, ist richtig, dann mache ich was falsch.
Ja. Axel, ja, viel... Ja. Ich meine, wenn ich eins sagen darf mit Emerging Markets, ich meine, das ist mit diesem, wie man immer investiert. Ich glaube, ich bin großer Fan grundsätzlich von ETFs, Indexfonds. Mhm. Aber man muss wissen, was man kauft. Und wenn man grundsätzlich dich weiß, wenn man so kaufst MSCI World, mhm, dann kaufst du 70% USA. Du kaufst Google, Amazon und wie sie, und Nvidia, wie sie alle heißen. Nicht? Mhm. Und wenn du und du kaufst auch kein Deutschland, Frankreich oder was auch immer, nicht? Du kaufst USA und hauptsächlich Technologie. Mhm. Also, dass man da mit der Diversifizierung begrenzt ist. Und wenn du sagst, okay, ich will jetzt Emerging Markets kaufen, nicht? Wenn du dir dann den MSCI, was auch immer, Emerging Markets Index kaufst, den ETF, der, du musst wissen, dass du, dass das praktisch ein China-Fonds ist. Mhm. Dass es 70% ist Taiwan, Hongkong, China. Nicht, dass du das haben willst, nicht? Und du hast nicht Indonesien da drin. Nicht? Du denkst Emerging Markets, du denkst an Brasilien und an Mexiko und an Kolumbien und an Polen. Das ist alles praktisch nicht da drin. Mhm. Du hast also nur ganz, ganz wenige Märkte, ganz, ganz große Märkte. Und da, wo die ganzen Menschen sind, nicht, bist du nicht drin. Also da muss man wahrscheinlich entweder lokale ETFs oder sich aktive Manager suchen. Wenn du sagst, ich möchte halt auch in Thailand sein. Mhm. Nicht nur in Taiwan.
Ja.
Oder diese ganzen anderen Länder. Nicht? Die Welt, das ist halt alles über dieses Market Cap gewichtete, bist du halt immer den ganzen Tag dann nur in Alibaba und Tencent drin.
Ich bin gespannt, was in den Kommentaren rauskommen wird aus dem Podcast, weil ich bin mir sicher, da werden sich einige jetzt informieren, wo kann man denn da investieren, wenn man informieren will, und werden bestimmt ein paar BKNs in die Kommentare für die anderen raushauen, dass wir da auch was finden, wenn es uns interessiert. Axel, vielen herzlichen Dank, dass du dabei warst. Ich hoffe, du hattest auch einen Spaß. Wenn du noch irgendwelche letzten Worte sagen willst an die Community, dann gerne.
Nein, super. War vielen Dank und ja, alle ordentlich Geld verdienen.
sehr gut. Ihr habt's gehört. Lasst uns gerne ein Abo da und lasst uns wissen, wie ihr die Folge fandet. Und ansonsten in ewiger Liebe, euer Mundsteller. Vielen Dank fürs Zuhören.